Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Es gibt Teams, die man trifft und sofort spürt, hier stimmt etwas. Die Menschen reden miteinander auf eine Art, die warm und direkt zugleich ist. Sie widersprechen sich, ohne den anderen klein zu machen. Sie geben Fehler zu, ohne sich zu rechtfertigen. Sie fragen nach, ohne dumm wirken zu wollen. Und am Ende eines Meetings haben sie das Gefühl, etwas Echtes erlebt, statt nur eine Tagesordnung abgearbeitet zu haben. Solche Teams sind selten, aber es gibt sie. Und wer in seiner Laufbahn das Glück hatte, in einem solchen Team zu arbeiten oder gar eines zu führen, weiß, was diese Teams trägt, ist nichts, was sich erzwingen lässt. Es ist Vertrauen. Der unsichtbare Grundstoff, ohne den keine Teamleistung nachhaltig entsteht. Heute beginnen wir mit einer neuen kleinen Serie, die der Frage nachgeht, was Teams stark macht. Wir werden uns in 4 Folgen mit den 4 Bausteinen leistungsfähiger Teams beschäftigen. Vertrauen, Konfliktfähigkeit, Verbindlichkeit und geteilte Identität. Heute geht es um den ersten und in mancher Hinsicht wichtigsten Baustein. Ich werde Ihnen 2 Beispiele aus meiner eigenen Führungslaufbahn schildern und ein Modell vorstellen, das in den letzten Jahren die Diskussion über Vertrauen in Teams entscheidend geprägt hat. Das Konzept der psychologischen Sicherheit nach Amy Edmondson. Beginnen wir mit einer These, die für viele Führungskräfte überraschend klingt. Vertrauen ist keine Voraussetzung guter Teamarbeit, es ist ihr Ergebnis. Das klingt erstmal paradox, denn intuitiv denken wir, ein Team brauche zuerst Vertrauen, damit gute Zusammenarbeit überhaupt möglich werde. Das stimmt nicht. Vertrauen entsteht nicht vor der Zusammenarbeit, sondern in ihr. Es wächst durch konkrete Erfahrungen, in denen Menschen erleben, dass es sicher ist, sich zu zeigen. Sicher einen Fehler einzugestehen, sicher eine Frage zu stellen, deren Antwort vielleicht banal ist, und sicher eine andere Meinung zu vertreten. Das hat eine wichtige praktische Konsequenz. Wenn Vertrauen das Ergebnis ist und nicht die Voraussetzung, dann lässt es sich nicht durch Appelle herstellen. Eine Führungskraft, die ihr Team auffordert, vertraut euch endlich, wird scheitern. Was sie hingegen kann, ist die Bedingungen schaffen, unter denen Vertrauen wachsen darf. Sie kann das Klima gestalten. Sie kann durch ihr eigenes Verhalten zeigen, was möglich ist. Sie kann Räume öffnen, in denen Menschen sich erproben dürfen. Meine These für heute lautet deshalb, Vertrauen entsteht nicht durch Reden über Vertrauen. Es entsteht durch wiederholte kleine Erfahrungen, dass es sich lohnt, sich zu zeigen. Lassen Sie mich Ihnen ein erstes Beispiel erzählen. Vor einigen Jahren übernahm ich die Verantwortung für ein neu gebildetes Team aus 6 Personen. Sie kamen aus unterschiedlichen Abteilungen, hatten unterschiedliche fachliche Hintergründe und kannten sich nur oberflächlich. Die Aufgabe war anspruchsvoll, der Zeitrahmen ambitioniert. Auf dem Papier sah die Konstellation gut aus. In Wirklichkeit war es eine Gruppe, die noch lange kein Team war. Ich hätte in dieser Situation viel tun können. Ich hätte einen Workshop zum Thema Teambildung ansetzen können. Ich hätte eine Standortbestimmung mit Profilen und Stärkenanalysen organisieren können. Und ich hätte mit jedem Einzelgespräche führen können, um Erwartungen zu klären. Ich habe nichts davon getan, jedenfalls nicht zuerst. Ich habe etwas anderes gemacht. In unserem ersten gemeinsamen Treffen habe ich kurz die Aufgabe vorgestellt und dann gesagt, bevor wir uns mit dem Wie beschäftigen, möchte ich von jedem von euch gerne wissen, was euch an dieser Aufgabe interessiert und was euch an ihr beunruhigt. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit. Lasst uns sie dafür nehmen. Was dann passierte, hat den Charakter des Teams für die nächsten Monate geprägt. Die ersten beiden Personen sagten, was man in solchen Runden meist sagt. Höfliche Worte über die Bedeutung der Aufgabe. Etwas Selbstreflektives über die eigenen Stärken. Sicher gefiltert, sicher etwas distanziert. Und dann sprach die dritte Person. Eine erfahrene Kollegin aus einer technischen Abteilung. Sie sagte, ehrlich gesagt habe ich Sorge, dass meine Erfahrung in diesem Team nicht den Wert haben wird, den ich gewohnt bin. Ich bin in einer anderen Welt aufgewachsen. Ich kenne die Sprache nicht, die ihr alle hier sprecht. Ich kann nicht versprechen, dass ich nicht zwischendurch das Gefühl haben werde, hier fehl am Platz zu sein. Und es wurde still. Diese Offenheit war im ersten Moment unbequem. Aber sie war auch ein Geschenk, denn nach ihr sprachen die anderen anders. Eine jüngere Kollegin gab zu, dass sie sich davor fürchtete, in dieser Runde aus erfahrenen Köpfen nicht mithalten zu können. Ein Kollege sagte, er kämpfe mit dem Gedanken, dass er zu wenig Zeit für seine Familie haben werde, wenn das Projekt richtig in Fahrt komme. Was war also geschehen? Eine Person hatte sich gezeigt und durch ihr Zeigen war für die anderen die Erlaubnis entstanden, sich auch zu zeigen. Vertrauen war nicht erklärt, es war demonstriert worden. Ich habe in den folgenden Wochen versucht, diesen Modus aufrechtzuerhalten. Nicht durch große Inszenierungen, sondern durch kleine Wiederholungen. In jeder Besprechung gab es einen Moment, in dem ich nach den Befindlichkeiten fragte. Manchmal kurz, manchmal länger. Ich habe auch eigene Unsicherheiten nicht versteckt. Wenn ich etwas nicht wusste, sagte ich, dass ich es eben nicht wusste. Wenn ich einen Fehler machte, sprach ich ihn aus. Nach einigen Monaten geschah etwas, das ich nicht mehr vergesse. Wir hatten in einer Sitzung ein heikles Thema zu besprechen. Einer der Kollegen, der bis dahin in solchen Fragen eher zurückhaltend gewesen war, ergriff das Wort und sagte, ich möchte etwas sagen, was vielleicht unpopulär ist. Ich glaube, wir machen einen Fehler. Und er hatte recht. Wir haben unsere Richtung an diesem Tag korrigiert. Was hat das Team möglich gemacht? Nicht ein Workshop, nicht eine Bekenntnis zu gemeinsamen Werten, sondern eine Reihe kleiner Momente, in denen einer nach dem anderen erfahren hatte, dass es sicher ist, sich zu zeigen. Vertrauen war nicht das Eingangskriterium gewesen. Es war das Ergebnis vieler kleiner Schritte. An dieser Stelle möchte ich Ihnen das Konzept vorstellen, das in der letzten Dekade die Diskussion über Vertrauen in Teams revolutioniert hat. Die psychologische Sicherheit nach Amy Edmondson. Amy Edmondson ist Professorin an der Harvard Business School. In den späten 90er Jahren stieß sie in einer Forschungsarbeit auf ein scheinbar paradoxes Ergebnis. Sie untersuchte Krankenhausstationen und wollte herausfinden, welche Stationen weniger Medikationsfehler machten als andere. Ihre Hypothese? Die besten Teams würden auch die niedrigsten Fehlerzahlen aufweisen. Das Ergebnis war das Gegenteil. Die Stationen mit den besten Führungskräften und der höchsten Arbeitsqualität meldeten mehr Fehler, nicht weniger. Edmondson war zunächst irritiert. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, was geschehen war. Die guten Teams machten nicht mehr Fehler. Sie sprachen mehr Fehler aus. Sie hatten eine Kultur entwickelt, in der das Eingestehen eines Fehlers nicht bestraft, sondern als Beitrag zum gemeinsamen Lernen verstanden wurde. Die anderen Teams machten genauso viele Fehler oder vielleicht sogar mehr, aber sie behielten sie für sich. Diese Beobachtung wurde der Ausgangspunkt für ein Konzept, das Edmondson Psychological Safety nannte, auf Deutsch psychologische Sicherheit. Es bezeichnet die geteilte Überzeugung in einem Team, dass es sicher ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Eine Frage zu stellen, deren Antwort vielleicht banal ist, einen Fehler zuzugeben, eine andere Meinung zu vertreten oder um Hilfe zu bitten. Das mag nach einem weichen Konzept klingen, ist es aber nicht. Edmondsons These ist messbar und sie hat erhebliche Konsequenzen. Sie sagt, Teams mit hoher psychologischer Sicherheit sind nicht netter, sondern leistungsfähiger. Sie lernen schneller, sie innovieren mehr, sie machen weniger schwerwiegende Fehler, weil kleinere Fehler frühzeitig sichtbar werden. Diese These wurde in den folgenden Jahren in vielen Studien bestätigt. Die berühmteste ist sicher die Google-Studie Project Aristotle. Google hat 2 Jahre lang in eigenen Teams untersucht und wollte wissen, was die leistungsfähigsten Teams von den weniger leistungsfähigen unterscheidet. Vermutet wurden Faktoren wie Talentniveau, Diversität, klare Rollenverteilung. Das Ergebnis war ein anderes. Der dominante Faktor, weit vor allen anderen, war psychologische Sicherheit. Was auch sehr genau definiert ist bei Edmondson. Psychologische Sicherheit ist nicht das gleiche wie Nettigkeit. Sie ist nicht das gleiche wie Konfliktvermeidung. Und sie ist nicht das gleiche wie Harmonie um jeden Preis. Im Gegenteil, Teams mit hoher psychologischer Sicherheit streiten oft intensiver, weil sie es eben können. Sie verschwenden weniger Energie auf das Aufrechterhalten von Fassaden und können sie stattdessen auf die Sache verwenden. Edmondson hat in ihrer Forschung auch beschrieben, woran psychologische Sicherheit zu erkennen ist. Sie nennt 4 Indikatoren, die in Teams beobachtbar sind. Erstens das Lernverhalten. In Teams mit hoher psychologischer Sicherheit werden Fehler als Lernangelegenheit behandelt. Sie werden besprochen, ohne dass jemand am Pranger steht. Es gibt eine Kultur des "Was können wir daraus lernen?" statt einer Kultur des "Wer war schuld?" Zweitens das Sprechverhalten. Die Redezeit in Besprechungen ist halbwegs gleichmäßig verteilt. Nicht, weil es vorgeschrieben wäre, sondern weil auch leisere Mitglieder sich zu Wort melden. Der C-Factor, kollektive Intelligenz, den die Forschung von Anita Woolley und Kollegen identifiziert hat, hängt unmittelbar mit dieser Verteilung zusammen. Drittens die Bereitschaft zu Hilfe gesuchen. Mitglieder fragen aktiv um Hilfe, wenn sie nicht weiterkommen. Sie verbergen ihre Schwierigkeiten nicht aus Sorge, als inkompetent zu erscheinen. Viertens die Bereitschaft zu unpopulären Meinungen. Wenn jemand glaubt, das Team mache einen Fehler, dann sagt er es. Er behält es nicht für sich, um die Harmonie nicht zu stören. Was kann eine Führungskraft konkret tun, um psychologische Sicherheit zu fördern? Edmondson nennt 3 Hebel, die in der Forschung immer wieder als wirksam bestätigt worden sind. Erstens die Aufgabe als Lerngelegenheit rahmen, nicht als Prüfsituation. Zweitens die eigene Fehlbarkeit zugeben, statt sie zu verbergen. Und drittens Neugier in Fragen zeigen, statt Antworten zu inszenieren. Diese 3 Hebel sind einfach zu beschreiben, aber auch richtig schwer zu leben. Denn sie verlangen von Führungskräften, dass sie etwas aufgeben, was unsere Kultur lange Zeit als Führungstugend gehandelt hat. Den Anschein der Unfehlbarkeit. Genau in dieser Aufgabe liegt jedoch der Schlüssel. Damit kommen wir zu meinem 2. Beispiel. Es ist eine andere Geschichte in einer anderen Konstellation. Ein Team, in dem Vertrauen beschädigt war und wiederhergestellt werden musste. Ich übernahm vor einigen Jahren die Leitung einer Abteilung, die durch eine schwierige Vergangenheit ging. Mein Vorgänger hatte gewechselt, die Mitarbeitenden waren in den Jahren zuvor unter wechselnden Bedingungen mit wechselnden Erwartungen geführt worden. Was äußerlich noch funktionierte, war innerlich brüchig. In meinen ersten Wochen bemerkte ich die Symptome. Die Menschen redeten in Besprechung wenig. Wenn ich nach Meinungen fragte, bekam ich höfliche Zustimmung. Wenn ich Probleme ansprach, wurde gelächelt und beruhigt. Aber ich spürte, dass unter dieser Oberfläche viel mehr lag. Eine ältere Mitarbeiterin, mit der ich nach einigen Wochen in einem informellen Gespräch saß, sagte mir den Schlüsselsatz. Weißt du, was wir gelernt haben? Wir haben gelernt, dass es sich nicht lohnt, ehrlich zu sein. Wer sich zeigt, wird beschädigt. Also zeigt sich hier niemand mehr. Diese Aussage war für mich eine Diagnose. Sie sagte mir, womit ich es zu tun hatte. Nicht mit einer fehlenden Kompetenz und nicht mit einer fehlenden Motivation, sondern mit einer beschädigten psychologischen Sicherheit. Und sie sagte mir auch, dass ich diese Sicherheit nicht durch Reden wiederherstellen kann. Ich würde sie über Verhalten wiederherstellen müssen, Schritt für Schritt und das über Monate. Ich habe damit etwas begonnen, das ich offen gestanden für klein hielt, das sich aber als groß herausstellte. In jeder Besprechung sprach ich am Anfang einen eigenen kleinen Fehler an. Etwas, was in der vergangenen Woche nicht gut gelaufen ist. Eine Entscheidung, die sich als falsch herausgestellt hatte. Eine E-Mail, die ich besser so nicht geschrieben hätte. Diese Selbstoffenbarungen waren am Anfang merkwürdig. Die Menschen schienen nicht zu wissen, wie sie reagieren sollten. Sie hatten gelernt, dass Führungskräfte ihre Fehler verstecken. Eine, die es aussprach, war ein Bruch des erwarteten Musters. Nach einigen Wochen änderte sich etwas. In einer Besprechung sagte ein Mitarbeiter zum ersten Mal selbst, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte das vor allen sagen. Es war ein kleiner Fehler, aber es war ein Wendepunkt. Niemand wurde beschädigt. Wir haben das Thema besprochen, gemeinsam überlegt, wie wir es lösen und sind dann weitergegangen. Es war der Beweis, dass das Eingeständnis eines Fehlers nicht das Ansehen der Person beschädigte. Im Laufe der nächsten 12 Monate veränderte sich das Team. Nicht durch eine einzelne Intervention, sondern durch viele kleine Erfahrungen, in denen Menschen erlebten, dass es nun anders war. Dass Fragen erlaubt waren, dass Widerspruch nicht bestraft wurde, dass Sorgen ausgesprochen werden durften, ohne dass das als Schwäche galt. Die Mitarbeiterin, die mir den Schlüsselsatz gesagt hatte, sagte mir nach einem Jahr in einem anderen Gespräch, ich merke, dass ich wieder anfange zu reden. Ich habe das verlernt gehabt. Es fühlt sich gut an, es wieder zu können. Was diese Erfahrung mich gelehrt hat, ist eines. Vertrauen lässt sich beschädigen schneller, als wir glauben. Aber es lässt sich auch wieder aufbauen. Und zwar nicht durch Bekenntnisse, nicht durch Workshops und schon gar nicht durch Veränderungsprogramme, sondern durch ein konsequentes Verhalten, das den Beweis liefert, dass es nun anders ist. Denn Vertrauen kehrt nur zurück, wenn es sicher wird, sich zu zeigen. Was nehmen Sie aus diesen beiden Beispielen mit in Ihren Führungsalltag? Ich hätte da 4 Empfehlungen. Empfehlung 1, beginnen Sie bei sich selbst. Psychologische Sicherheit in einem Team entsteht zuerst durch das Verhalten der Führungskraft. Wer in seinem Team Offenheit erwartet, muss sie selbst zeigen. Wer von seinem Team das Eingestehen von Fehlern erwartet, muss die eigenen aussprechen. Diese Vorbildwirkung ist kein Nice-to-have. Sie ist die Grundvoraussetzung. Alles andere wirkt aufgesetzt. Empfehlung 2. Stellen Sie Fragen, statt Antworten zu inszenieren. In vielen Führungskulturen wird Stärke mit Antwort verwechselt. Wer eine Antwort hat, gilt als kompetent. Wer fragt, riskiert, als unsicher wahrgenommen zu werden. In Wahrheit ist es umgekehrt. Wer souverän genug ist, gute Fragen zu stellen, schafft Raum für die Erkenntnis anderer. Wer Antworten inszeniert, schließt diesen Raum. Empfehlung 3. Belohnen Sie das Sichtbarwerden. Wenn jemand in Ihrem Team das Risiko eingeht, sich zu zeigen, eine unpopuläre Meinung zu äußern oder einen Fehler einzugestehen, achten Sie auf Ihre Reaktion in genau diesem Moment. Was Sie tun, sagt mehr über die Kultur Ihres Teams aus, als alle Reden über Werte. Eine Anerkennung für den Mut, sich zu zeigen, ist eine der wirksamsten kleinen Investitionen, die eine Führungskraft in dem Fall tätigen kann. Empfehlung 4. Geben Sie der Sache Zeit. Vertrauen lässt sich nicht beschleunigen. Es wächst durch Wiederholung. Eine einzelne gute Erfahrung reicht nicht. Es braucht viele kleine Beweise dafür, dass es nun anders ist. Wer als Führungskraft erwartet, dass psychologische Sicherheit in wenigen Wochen entsteht, wird enttäuscht. Wer hingegen geduldig die Bedingungen schafft, in denen Vertrauen wachsen kann, wird belohnt. Oft später als gedacht, aber dann nachhaltig. Vertrauen ist der unsichtbare Grundstoff jeder guten Teamarbeit. Er lässt sich nicht erzwingen, nicht verkünden, nicht in einer Klausurtagung herstellen. Aber es lässt sich gestalten. Durch das Verhalten der Führungskraft, durch die Räume, die sie öffnet, durch Geduld, die sie hat, durch die Demonstration, dass es sicher ist, sich zu zeigen. Amy Edmondson hat in einem Vortrag einmal sinngemäß gesagt, die wichtigste Frage, die ein Mitglied eines Teams sich stellt, lautet, werde ich hier sicher sein, wenn ich mich zeige? Wer als Führungskraft diese Frage in seinem Team mit einem klaren Ja beantworten kann, hat die Grundlage für alles geschaffen, was darauf aufbauen kann. Konfliktfähigkeit, Verbindlichkeit, geteilte Identität. Alles, was wir in den nächsten Folgen besprechen werden, hat hier seinen Anfang. Wenn Sie zu Vertrauen, Teamführung und systemischem Denken weiterlesen möchten, finden Sie vertiefende Artikel auf meinem Blog unter www.wl.info/post. Ich freue mich über Ihren Besuch. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie neugierig.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!